Horst Gungel, der Mensch, erzählt wieder von seinem verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Heute die Szene 30, Wandern und Krieg. Es war im Sommer 2012, als ich durch Kroatien wanderte, an einem heißen Tag. Der Buddha war ein Wanderer. Er ging über 50 Jahre lang durch Indien zu Fuß. Er erlebte die Welt unmittelbar. So will ich auch tun, hatte ich mir im Jahr zuvor gesagt und mich aufgemacht auf eine Wanderung, die mich möglicherweise Richtung Indien bringen würde. Aber vor allem, so hoffte ich, dem Sehen, wie die Dinge wirklich sind, näher. Dem, was der Buddha auf seiner langen Wanderung durch Indien erfahren hatte. Und an diesem Tag in Kroatien ging ich den 63. Tag dieser großen Wanderung. Ich war in Gelnhausen losgegangen und seitdem war ich 1522 Kilometer gewandert. Mein Tagebuch verzeichnet für diesen Tag Folgendes. Der Tag begann zunächst eintönig. Ich fand mich auf diesem immer gleichen dörflich gebauten kroatischen Straßen wieder. Das gleiche Wetter wie an den beiden letzten Tagen. Die gleichen Straßen, die gleichen Bauten. Unmittelbar danach kam jedoch eine euphorische Stimmung in mir auf. Ja, so ist das. Ich gehe meinen Pfad. Einen, wie ich weiß, langen Pfad. Aber dass ich diesen Pfad gehe, das ist unwahrscheinlich toll. Ich gehe, ich schreite, der Pfad, wow, er ist gangbar. Oh, es ist so herrlich zu leben, den Pfad zu gehen. Stell dir vor, du liegst auf dem Totenbett, kannst nichts mehr machen, bist dem Tod geweiht. Welche Sehnsucht nach solch einem Tag wie heute. Eintönig. Ha! Du kannst dich bewegen, mit jedem Schritt neue Eindrücke im Detail studieren. Jeder Meter ein neues spannendes Erlebnis. Aus der Sicht des Totenbettes müsste diese mir monoton erscheinende Landschaft ein ungeheuer spannendes Erlebnis sein. Und so verwandle sich meine Emotion von zunächst gelangweilter Eintönigkeit in enthusiastische Offenheit. Und ich begann genauer hinzuschauen, wollte jedes Teil genießen. Doch da offenbarte sich mir etwas, das ich zuvor nicht wahrgenommen hatte. Etwas, das immer vorhanden war. Ich war diese Straße ja schon zwei, dreimal in den letzten Tagen mit dem Auto durchfahren. Eine absolut eintönige Strecke. Häuser, Büsche, Asphalt. Manche Häuser neu, manche im Bau, viele alt und verfallen, wie überall in diesem Teil der Welt. Das war das, was ich vom Auto aus wahrgenommen hatte. Und nun hatte ich in weniger als einer Stunde diese emotionale Berg- und Talfahrt gemacht. Von der Empfindung der Eintönigkeit über die Begeisterung, den Pfad zu gehen und noch nicht auf dem Totenbett zu liegen, bis zu dem plötzlichen ins Auge blicken mit einem entsetzlichen Grauen. Mit etwas, das ich als oberflächlicher Autofahrer vorher völlig übersehen hatte. Und nun gehend erfahren konnte. Das Grauen des Krieges. Ich war tatsächlich in einem vom Krieg heimgesuchten Land, mitten in einer Zone der Zerstörung. Und da war kein Haus, das älter war als 15 Jahre und nicht irgendwelche Kriegszerstörungen aufwies. Einschüsse von Maschinengewehren, von Granaten, Brandschäden. Manche Häuser waren zerstört, andere beschädigt und einige neu. Die neuen ersetzten offensichtlich ältere Gebäude, die dort standen. Welches Grauen muss hier vor nicht langer Zeit geherrscht haben? Da saßen Menschen in ihren Häusern und irgendjemand griff sie an. Welche Optionen hatten sie, wenn sie noch nicht geflohen waren? Und vermutlich waren sie noch nicht geflohen, sonst hätte ja kein Grund bestanden, die Häuser zu beschießen. Diejenigen, die da bewaffnet vorrückten, die schossen, das waren keine regulären Truppen, sondern irgendwelche Banden, die plünderten, brandschatzten, mordeten, vergewaltigten. Möglicherweise haben die Hausbewohner versucht, sich zu verteidigen. Welche andere Chance hätten sie gehabt? Hätten sie sagen sollen, hallo Leute, ihr wollt hier plündern, okay, plündern, wir warten, bis ihr fertig seid. Oder hätten sie sagen sollen, gut, ihr wollt unser Haus und Hab und Gut, bitte sehr, nehmt es und lasst uns mit dem Auto fortfahren. Natürlich hätten die Plünderer dann auch das Auto haben wollen und dann wäre an eine Flucht nicht mehr zu denken gewesen. Aber selbstverständlich hatten sowohl die Belagerten als auch die Belagerer gehört, was in diesem Krieg bereits vorgefallen ist. Selbst der Versuch, sich zu ergeben, konnte alles noch viel schlimmer machen. Was, wenn die Eroberer nicht nur plündern wollten, sondern auch vergewaltigen und dabei ihre sadistischen Vorstellungen ausleben wollten? In einer Gruppe, die sich gegenseitig anstachelt? Alle Frauen und Kinder, vielleicht auch die Männer, schändeten? Und dann? Die Angst, der Vergewaltiger nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen zu werden, es Zeugen gab? Dann läge es in der Logik dieser Art von Bandenkriegführung, die Opfer nicht nur zu vergewaltigen, sondern anschließend auch umzubringen. Und die Häuser vielleicht hinterher anzuzünden, um alle Spuren zu verwischen. Natürlich musste das nicht zwangsläufig so kommen, aber es war eine Möglichkeit. Eine durchaus realistische Befürchtung der Belagerten. Sollte man sich unter diesen Umständen ergeben? Oder doch verzweifelt kämpfen? All dieses Grauen, diese kollektive Erinnerung an eine der schwärzesten Epochen Europas in den letzten Jahrzehnten verfolgten mich an diesem emotional so aufgewühlten Tag. Es waren stattliche Häuser und armselige Hütten, die der Krieg gleichermaßen heimgesucht hatte. Der Terror hatte hier weder vor Arm noch vor Reich Halt gemacht. Das verschlossene Hoftor einer Familie mit Aberhunderten von Einschüssen, bis sich die Belagerer zu Kampf erkämpft hatten. Daneben das zerstörte Schlafzimmer mit dem Ehebett der Familie, seit diesem Tag nicht mehr benutzt. Was waren wohl die letzten Szenen, die sich hier abspielten? Ob die Bewohner fliehen konnten? Ob sie überlebten? Und wenn ja, welche Traumata sie wohl davongetragen hatten? Drei Bilder, die nur wenige hundert Meter voneinander entstanden, sind mir noch vor Augen. Und sie sind auch in der gedruckten Version abgebildet. Die durch Granateinschuss zerstörte Decke eines Raums, im gleichen Gebäude wie das Schlafzimmer, von dem ich sprach. Auch vor Kirchen machten Krieg und Zerstörung im Kampf zwischen sogenannten katholischen Kroaten und sogenannten orthodoxen Serben, beides Christen, sogenannten Christen, nicht Halt. Und schließlich ein weiteres Bild. Ein Haufen Ziegelsteine. Und die Geschichte von den Ziegelsteinen? Hinter dem Haus war ein älterer Mann mit kurzer Hose und blankem Oberkörper. Die Temperaturen lagen weit über 30 Grad. Er klopfte mit einem Hammer den Mörtel von den Backsteinen eines zerstörten Hauses. Dann fährt er diese Steine mit einem Schubkarren vor das Haus an die Autostraße, schichtet sie auf. Er hat ein Schild gemalt. Bruder Jemtschiklu, Ich verkaufe Ziegelsteine. Leben in Kroatien. 15 Jahre nach dem Krieg. Der Krieg ist vorbei. Kroatiens Abspaltung aus dem ungeliebten jugoslawischen Krieg ist gelungen. Doch allem Anschein nach ist der Wohlstand, milde ausgedrückt, keineswegs höher als vor der Sezession.